In der Mitte des 16. Jahrhunderts hat ein Ingenieur, ein Entwickler namens Urban oder auch Urban eine Waffe entwickelt. Eine überdimensionale Kanone, ein Riesengeschütz. Es ist in die Geschichte eingegangen als Urbans Riesengeschütz. Es war so groß, es verschoss Kugeln mit einem Durchmesser von 63 Zentimetern. Es war also unglaublich groß und es konnte nur 7-mal am Tag abgefeuert werden, weil es so lange dauerte, um das nachzuladen, und es musste ständig geschmiert werden. Es musste haufenweise Schießpulver verwendet werden, um dieses Ding im Betrieb zu haben. Seine Reichweite war nur 1,6 Kilometer. Aber gehört hat man das etwa für 20 Kilometer Distanz. Und das ist seine Erfindung gewesen. Er wollte dieses Geschütz in einem Krieg oder in einem Besetzungskrieg einsetzen. Mehmet oder Mohammed II., als er Konstantinopel belagerte. Und dieses Geschütz, um es zu transportieren, man brauchte 650 Leute, um es zu warten. 250 Leute mussten die ganzen Wege und Brücken stabilisieren, damit nicht irgendwas zusammenkrachte, wenn dieses Riesengeschütz auf Rollen, es hatte keine Räder, bewegt werden musste, um dann eben am entsprechenden Kriegsschauplatz eingesetzt zu werden. Nun, leider war es so, dass sich der Entwickler etwas überhoben hat mit diesem Ding und es lebte nicht lange, es explodierte und riss seinen Entwickler selber in den Tod. Es wurde bekannt als Urbans Torheit in der Geschichte. Nun, so ähnlich ist es mit uns heute. Wir als Christen werden als die Erfinder einer nutzlosen Religion betrachtet. Überhaupt in der heutigen Gesellschaft, gerade um uns herum hier, gerade in der Geschichte von Berlin, von Ost-Berlin, Ostdeutschland, unter dem Einfluss des Kommunismus, wurde die Religion als Opium des Volkes gesehen. Das ist nur so was, was die schwachen Leute brauchen. Das ist nutzlos. Letztlich ist es eine Torheit. Es ist eine nutzlose Religion. Wer will denn schon an einen solchen schwachen Gott glauben, der am Kreuz gestorben ist? Was soll denn das alles überhaupt bedeuten? Das ist doch nur Unsinn. Sowas kann doch kein Mensch glauben. Und in der heutigen Zeit ist es genauso, dass Leute sagen, kein aufgeklärter Mensch, kein wissenschaftlich denkender Mensch kann so etwas glauben. Wir sind doch alle so aufgeklärt. Wir sind doch alle so fortschrittlich. Wir sind doch alle so intelligent und gebildet und haben so viel Wissen heute. Und wir häufen uns immer mehr Wissen an und machen Doktorentitel und Abschlüsse und was weiß ich alles. Wir sind doch so gebildet. Was brauchen wir eine Religion, die schon über 2000 Jahre alt ist? Was hat dieses alte Buch mir überhaupt noch zu sagen? Ich bin selber weise von mir aus. Ich habe die Weisheit mit den Löffeln gefressen. So ist es doch heute, oder nicht? Das ist doch die Einstellung. Ah, wir wissen das heute alles besser. Es war alles nur Evolution. Der Mensch stammt vom Affen ab und so weiter und so weiter. Nun, in der griechischen Kultur zur Zeit Korinths, und das ist das Interessante, die Menschen denken heute, wir sind so modern durch unsere ganze Technologie und was wir alles haben. Aber wir sind überhaupt nicht viel weiter als die Menschen vor 2000 Jahren. Wir sind auch nicht viel weiter als die Menschen vor 3000 Jahren. Wer Geschichte studiert und wer natürlich auch die biblischen Geschichten studiert, wird das schnell feststellen. Es gibt nichts Neues unter der Sonne, sagt Salomo. Und genauso ist es für uns heute. Wenn wir denken heute, unsere Zeit ist so speziell, wir wissen so viel, wir sind so super gebildet, da haben wir uns deutlich getäuscht. Das antike Griechenland war voll von sehr gebildeten Leuten. Mathematiker gab es und alle möglichen Wissenschaftler, Philosophen, Denker. Es war eine sehr gebildete Kultur. Und die Römer, als die Römer dann schließlich das Griechenland übernommen haben, die Römer waren eigentlich vor allem nur gut, wenn es darum geht, Leute abzuschlachten. Das war ein Kriegsvolk. Aber die Römer haben dann ihre Kinder durch griechische Sklaven ausbilden lassen, durch Lehrer. Wir lesen auch davon, zum Beispiel in Galater 3, da heißt es, das Gesetz war unser Zuchtmeister. Das war ein persönlicher Lehrer. Das ist übrigens das Wort Pädagogos. Ganz interessant. Paida, Kind, Gogos, großziehen. Es geht darum, und so hat die griechische Kultur trotzdem ihren Einfluss behalten, selbst als die Römer das Ganze übernommen hatten im ersten Jahrhundert. Und so war die griechische Kultur natürlich überall gegenwärtig. Die griechischen Philosophen bestimmten, was weise ist, was richtig ist. Und so waren auch die Korinther, die Christen in Korinth, eben geprägt von dem, was die Gesellschaft um sie herum dachte. Die Christen in Korinth waren beeinflusst. Sie waren weltlich geworden. Das war das Problem in Korinth. Das Problem war nicht, dass die Gemeinde in der Welt war, sondern dass die Welt in der Gemeinde war. Sie haben Philosophien und Denkweisen der Welt übernommen. Und ihr merkt schon, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir verstehen, Christus Nachfolge beginnt in unserem Denken. Das Erste, was wir machen müssen, wir müssen unser Denken Christus unterordnen. Wir müssen unser Denken dem Wort Gottes unterordnen. Ja, wir müssen, das Wort Buße im Griechischen heißt eigentlich umdenken, anders denken. Warum? Ich denke anders über die Welt um mich herum. Ich denke anders über mich selbst. Ich denke anders über Gott als vorher, als ich kein Christ war. Und deshalb beginnt oder steht und fällt alles mit deinem und mit meinem Denken. Wie wir denken, so werden wir leben. Und Paulus wusste das auch und musste das deutlich machen den Korinthern. Was ihr hier macht, ihr passt euch den Gepflogenheiten, den Weisheiten der großen Philosophen eurer Zeit an und ihr merkt nicht, dass ihr dabei seid, zurückzukehren in euer altes Leben, da wo ihr eigentlich hergekommen seid, da wo ihr eigentlich davon abgewendet habt. Und jetzt wollt ihr da wieder hin zurück, in diese Weisheit, die eigentlich keine ist. Sie waren beeinflusst von einer Kultur des Wettkampfs, der Selbstdarstellung. Wir haben das schon gehört, in Athen gab es sogar so eine Art Wettkämpfe, Rhetorik-Wettkämpfe, so wie Olympiaden für Rhetoriker. Und so ging es vor allem darum, wie ich das Ganze rüberbringe. Egal, es konnte der größte Unsinn sein, aber ich muss es nur gut verkaufen können. Es war eine richtige Verkaufsgesellschaft. Sie waren geprägt davon. Und deshalb haben sie das dann auch in die Gemeinde reingeschleppt. Jeder hat dann gesagt, ja, ich bin des Paulus. Weil Paulus ist der Gründer der Gemeinde. Und er hat uns diese richtige Philosophie gebracht, das Christentum. Dann sagen die anderen, nee, Apollos war der viel bessere Redner als Paulus. Und so haben sie sich angefangen zu streiten. Es gab Parteiungen in der Gemeinde. Und es ging bei diesen Parteiungen nur in erster Linie darum, wer welchem Philosophen anhängt. Und Paulus geht dagegen vor. Er sagt, es geht nicht. Ihr könnt das Christentum nicht so behandeln wie eine eurer Philosophien. Es geht hier nicht darum, dass ihr Paulus-Fans und Petrus-Fans werdet. Ja, das geht nicht darum, dass ihr irgendwelchen Leuten jetzt anhangt und einen Personenkult startet hier bei euch in der Gemeinde, sondern es geht darum, dass ihr Christus und nur Christus allein vor Augen habt. Er ist die Weisheit. Und das sagt er hier, wenn er zurückgeht in Kapitel 1 im Korintherbrief, in Kapitel 1, Vers 30, macht er das schon deutlich. Er sagt, ihr seid in Christus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit. Und hier müsst ihr einen Doppelpunkt setzen. Nämlich Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung. Die einzige Möglichkeit, wirklich weise zu sein auf dieser Welt, ist es, wenn ihr Christus kennt. Sonst sind wir alle nur Toren. Nun, es gibt sehr viele intelligente Menschen auf dieser Welt, das bestreite ich nicht. Es gibt viele Menschen, die sicherlich viel intelligenter sind als wir alle zusammen. Aber wenn sie Christus nicht kennen, sind sie endlich gesehen. Unterm Strich, am Ende werden sie Toren sein, wenn sie Christus nicht kennenlernen. Sie werden nämlich alles verlieren am Ende. Alles. Wir wissen, wie es endet. Die Bibel macht es deutlich. Wer in Christus ist, hat Vergebung der Sünden, der wird in die ewige Welt, in die ewige Herrlichkeit eingehen. Wer Christus nicht kennt, wird in die ewige Hölle fahren. Das ist keine Lüge, das ist keine Erfindung des Mittelalters, das ist das, was die Schrift lehrt. Es gibt eine ewige, unendliche Verdammnis für diejenigen, die nicht an Christus glauben wollten. Und das Problem ist, da werden sie alles verlieren. Alle ihre intellektuellen Errungenschaften, alle ihre Titel, die sie haben, alle ihre Weisheit, alle ihre Philosophie, alles wird nichts sein. Es wird nichts gelten da in der Hölle. Da gibt es kein Ansehen mehr. Da ist nichts mehr als Leiden und Schmerz. Und deshalb ist es Torheit, sich an menschlicher Weisheit zu wenden, auch wenn es darum geht, unser christliches Leben zu leben. Die Welt verachtet aber wiederum unsere Botschaft. Sie denkt, wir sind die Toren, wir sind die Narren, die Christen. Ach, wie könnt ihr nur sowas glauben? Ach, ihr diszipliniert euch selber, ihr müsst euch so zurückhalten, ihr habt keine Freiheiten, ihr könnt gar nicht richtig leben. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit, denen die verloren gehen, sagt Paulus in Kapitel 1, Vers 18. Er sagt, die können nichts damit anfangen, sie haben keine Antenne dafür. Menschen, die nicht gläubig sind, können es nicht verstehen. Und mit der Zeit entwickelt Paulus diese Theologie der Weisheit und Torheit und zeigt uns auf, dass ungläubige Menschen völlig abgeschnitten sind von der Erkenntnis Gottes. Sie können Gott nicht erkennen, weil sie geistlich tot sind. Kapitel 2, Vers 14 heißt es, der natürliche Mensch, das ist der nicht wiedergeborene Mensch, er nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit. Er hat wie keine Antenne, keinen Empfang für geistliche Weisheiten, bis Gott ihm den Geist schenkt und dann wird er diese Dinge erkennen können. Und die Korinther werden hier herausgefordert und sagen, was macht ihr denn? Jetzt geht ihr zurück in diese weltlichen Ideen und ihr versteht nicht, dass alles, was ihr jetzt wisst, all die Erkenntnis über Christus, über das Ende der Welt, über die Erlösung, über die Sündenvergebung, all das wurde euch geschenkt. Ihr habt es empfangen. Ihr seid Nutznießer von einem gütigen und gnädigen Gott. Er hat euch das alles geschenkt. Ihr habt euch das nicht selber erarbeitet, ihr habt es nicht selber herausgefunden durch Nachforschen. Und so geht er vorwärts hier durch dieses ganze Argument und zeigt ihn auf, hängt euch nicht an die Philosophien und Trends und Ideologien dieser Kultur, dieser Tage, tut das nicht, schwimmt gegen den Strom. Werdet töricht, um weise zu sein. Schließlich wird Paulus richtig sarkastisch hier in Kapitel 3, in Vers 19 sagt er, denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit vor Gott. Es bringt nichts. Und niemand rühme sich irgendwelcher Menschen. Werdet töricht, um weise zu sein. Wir haben das angeschaut, das christliche Paradox haben wir es genannt. Das ist ein scheinbarer Widerspruch. Wir müssen töricht werden. Inwiefern werden wir töricht? Nun, wir glauben an eine Geschichte. Wir glauben an einen gekreuzigten Zimmermann, der die Erlösung der Welt herbeigeführt hat. Wir glauben, dass es nur einen Gott gibt, einen wahren Gott. Und damals, ihr müsst auch die griechische Kultur etwas verstehen, wir glauben an eine körperliche Auferstehung, dass wir, wenn wir auferstehen, wieder Körper haben werden. Nicht sündige Körper, aber verherrlichte Körper. Wir werden Christus sehen von Angesicht zu Angesicht, heißt es. Und für die Griechen war das absoluter Unsinn. Die haben immer gedacht, die Materie ist böse, das kann gar nicht sein. In der griechischen Kultur war das völlig, das geht gar nicht. Es kann nicht sein, dass das die Erlösung ist. Und wir müssen verstehen, wenn wir uns nicht auf Christus allein konzentrieren, auf das, was uns jetzt heute von der Schrift her, die Schrift offenbart uns ja Christus, gegeben ist, wenn wir uns nicht alleine und alleine nur darauf verlassen, auch wie wir unseren Dienst tun, und schließlich kommt ja Paulus auch zum Thema des Dienstes, er spricht über sich selbst als ein Diener, und wir alle sind nur Diener, aber wir dienen dem Herrn, wir dienen nicht der Gemeinde in Korinth oder irgendjemand anderem, ich werde von euch, es ist mir egal, ob ihr mich jetzt beurteilt oder nicht, es ist der Herr, der mich letztlich beurteilen wird. Und so konzentrieren wir uns auf Christus. Unser Dienst ist Christus zentriert. Wahre Weisheit kommt nur durch Offenbarung von Christus selbst. Sonst wissen wir nichts von uns selbst. Wir können nichts verstehen, wir können nichts begreifen, wir wissen auch nicht, wie wir den Dienst tun sollen. Der Dienst wird nutzlos, wir bleiben fleischlich, wenn wir weltliche Weisheit hinzufügen und versuchen, den christlichen Glauben mit menschlichen Ideen zu ergänzen und zu modifizieren. Und wir denken vielleicht, ja, das ist ja logisch für uns, ist mir klar. Aber wenn ihr unsere evangelikale Welt von heute betrachtet, müssen wir sagen, genau das geschieht heute. Es wird haufenweise Zeug hinzugefügt zu der einfachen, klaren Botschaft des Evangeliums. Nur um sie irgendwie schöner, attraktiver oder annehmbarer zu machen oder sogar intellektuell akzeptierbarer zu machen vor einem wissenschaftlichen Publikum. Alle möglichen Spagate werden im Moment versucht, um das Evangelium irgendwie anzupassen. Aber das werden wir nicht schaffen. Wir werden dabei eigentlich die Wirkung völlig vernichten. Sobald wir Menschliches dazufügen, ist die Kraft, sagt Paulus, des Kreuzes, der Kreuzesbotschaft, weg. Fort. Paulus fordert uns auf zu sehen, was zählt im Dienst. Es sind nicht Äußerlichkeiten, es geht um Treue, um Motive, damit schließt er dann an in Kapitel 4. Es geht nicht um eure Redekunst, er kritisiert die Korinther, es geht nicht um euer äußerliches Auftreten in erster Linie, sondern es geht darum, wie euer Herz aussieht, ob ihr treu seid, ob ihr das tut, was ihr tun solltet, ob ihr euch an das Wort hält. Und jetzt greift Paulus hier in dem Abschnitt, zu dem wir jetzt kommen, einmal mehr diese geistliche Überheblichkeit der Korinther an. Wie gesagt, die Korinther haben diese Weisheit, die dachten, wir sind so weise, wir sind so schlau, wir haben jetzt den christlichen Glauben und jetzt ergänzen wir noch ein bisschen mit Philosophie und machen das so zu einem richtigen Redewettbewerb, einem Rhetorik-Wettkampf. Und Paulus sagt, ihr werdet zu Toren und ihr seid überheblich und stolz. Ihr denkt, ihr habt es schon erreicht, ihr seid schon angekommen, denkt ihr. Ihr denkt, ihr herrscht schon in eurem kleinen eigenen Millennium, in eurem kleinen Königreich. Aber so ist es nicht. Das kommt erst in der Zukunft. Wir müssen lernen, und das sagt Paulus deutlich hier, Narren um Christi willen zu sein. Das ist auch unser Thema heute und die nächsten zwei Male, also wir sind Dreiteiler werden hier, diese Serie. Es geht darum, das Thema ist Christen und andere Narren. Christen und andere Narren. Das ist ein etwas sarkastischer Titel, aber das ist typisch auch, ich bin langsam richtig angesteckt hier von Paulus auch, der auch ständig irgendwelche Ironien bringt, um einfach diese Korinther wachzurütteln. Wir sind Narren um des Christus willen, sagt Paulus in Kapitel 4, Vers 10. Wir sind Narren um des Christus willen. Warum das? Wir sind Narren, weil diese Botschaft in dieser Welt nirgends reinpasst. Es wird nie eine Kultur geben, es wird nie eine Ideologie oder irgendwas geben, ein Zeitalter, welches das Christentum akzeptieren wird. Es wird es nicht geben. Wir haben das letztes Mal gesehen. Warum ist das so? Weil diese Welt unter der Kontrolle des Teufels ist. Und alle Ideologien und Philosophien, die da draußen rumschwirren, kämpfen gegen unseren Glauben, den wir haben aus der Schrift. Es ist ein Kampf um unsere Gedanken. Entweder passen wir uns dem Weltsystem an, was vom Teufel kontrolliert wird, alle Religionen, alle Ideologien, die da draußen rumschwirren, oder wir verlassen uns alleine auf die Weisheit Gottes. Und wenn wir das tun, wenn wir diesen einfachen Ansatz wählen und sagen, nein, ich will nicht selber denken, weil ich bin verdorben, ich bin ein Sünder, meine Gedanken sind auch von der Sünde beeinflusst. Ich bin dafür geschaffen worden, nur das zu denken, was Gott mir sagt. Er ist der Schöpfer, er ist der Erfinder allen Lebens. Dann werden die Leute sagen, du bist doof, du bist dumm. Du musst doch selber denken, für dich selbst. Nein, darf ich nicht, weil Gott gibt mir die Gedanken, die ich denken soll. Ich habe nicht die Kapazität, autonom, unabhängig zu denken. Das habt ihr nicht, ich auch nicht. Wisst ihr warum? Weil wir nicht dazu geschaffen wurden. Der Mensch war nie dazu gedacht, unabhängig zu denken. Der Mensch war nie dazu gedacht, ein Freidenker zu sein. Er ist nicht dafür geschaffen worden. Gott hat ihn geschaffen, um so zu denken, wie der Schöpfer denkt. Und seine Gedanken exakt, eins zu eins nachzudenken. Nachzudenken. Hier steht es alles für uns. Und nur das und das allein. Und das ist genau die Ermahnung, die Paulus jetzt gibt. Wie Orban mit seiner Superwaffe. Ich will jetzt das alles verbessern. Ich mache die beste Waffe. Ich konstruiere noch was dazu. So sind wir manchmal mit unseren Methoden. Wir verwandeln unsere Gemeinden und Kirchen in Diskotheken und was weiß ich, wir alles machen, um Leute anzulocken. Aber das wird uns letztlich in Stücke reißen, diese Weisheit. Sie ist menschlich. Sie ist ungenügend. Wir sind Narren um Christi willen. Aber das Interessante hier ist auch, dass wir verachtet werden von der Welt wegen unserer einfachen Methode. Wir nehmen die Bibel, wir predigen die Bibel, sagen, das ist die Wahrheit, das ist die Botschaft und du kannst sie entweder glauben oder ablehnen. Ja? Es ist ein relativ simpler Ansatz. Da ist nicht viel, es braucht nicht viel Wissenschaft oder viel Bildung, um das zu verstehen. Hier ist die Botschaft. Christus ist gestorben und auferstanden. Wir verkündigen das auch einfach. Wir diskutieren nicht herum. Ich verhandle nicht mit den Leuten. Ja, und das und dies und jenes und Argument. Ich sage, nein, ich bin ein Botschafter. Ich habe einen Auftrag. Ich verkündige euch diese Botschaft. Das ist die Wahrheit. Entweder glaubt ihr sie oder nicht. Das ist eure Angelegenheit. Das ist deine Sache. Es ist deine Verantwortung, zu glauben oder nicht zu glauben. Aber ich habe den Auftrag, zu verkündigen. Ja, das ist mein Auftrag. Das ist die Botschaft. Und das ist simpel. In den Ohren der griechischen Kultur, die haben gesagt, das kannst du nicht machen, das geht nicht. Du musst es irgendwie geschickt verkaufen, an den Mann bringen. Und genauso ist es heute auch. Leider, heute auch. Und dann wird gesagt, naja, die Bibel reicht auch nicht aus. Weißt du, wir müssen ja irgendwie uns noch dem Geist, also dem Reden des Geistes öffnen. Wir brauchen noch mehr direkte Offenbarungen. Wir brauchen Erfahrungen. Wir müssen irgendwas erleben. Es kann doch nicht sein, dass die Bibel einfach alles ist. Immer nur das, was geschrieben steht. Und Paulus wird hier heute genau dasselbe sagen. Geht nicht über das hinaus, was geschrieben steht. Geht nicht über das hinaus. Fügt nichts hinzu. Aber was ist, wenn Gott sich festgelegt hat? Was ist, wenn Gott sagt, ich habe meinen Ratschluss ein für allemal geoffenbart, es kommt nichts dazu. Das Wort Gottes, die Schrift, die Bibel, wie wir sie heute haben, reicht aus. Sie ist allgenügsam. Sie reicht aus. Sie ist vollkommen für alles, was du in deinem Leben tun willst, für alle Entscheidungen, die du treffen willst. Du findest alle Prinzipien hier drin. Und Gott hat auch in alten Zeiten nicht einfach zu jedem individuell gesprochen. Das ist unser heutiges Denken, unser Individualismus, der uns da so richtig, ja, ich will meine kleine persönliche Offenbarung von Gott, ja. Ich möchte, dass der Geist direkt zu mir spricht, ja, und mir genau sagt, jetzt musst du dich dahin setzen oder jetzt musst du dahin gehen, sonst erlebe ich Gott nicht. Das ist ein Irrtum. Gott ist nicht unmittelbar für jedermann. Gott hat zum Beispiel zu den Israeliten in erster Linie durch Mose gesprochen. Mose hat von Angesicht zu Angesicht mit Gott gesprochen, aber nur Mose. Und dann ist Mose aus dem Zelt gekommen und hat den Israeliten verkündigt, was Gott ihm gesagt hat. Es gibt keine Unmittelbarkeit, dass Gott für jeden Einzelnen von uns unmittelbar ist, sondern er hat gesagt, hier ist mein Buch und dieses Buch, das müsst ihr studieren. Hier ist alles drin, was ihr braucht, zu Leben und zur Gottseligkeit. Hier rede ich zu euch. Hier, das ist das direkte Reden, das wir erfahren. Hier, in seinem Wort. Wir müssen schriftgemäß denken. Und es ist auch schriftgemäß, dass Paulus, wie er sagt, die Weisen zunichte machen wollte, die Weisheit dieser Welt, die Menschen, die sich selber Religionen und Philosophien ausdenken, die Gelehrten, sollen zunichte werden durch die Offenbarung dessen, was Gott ein für allemal entschieden hat, wie er diese Welt erlösen will, wie er unser Problem lösen will. Und wie gesagt, ich warne dich, wenn du diesen Ansatz wählst, nichts hinzuzufügen, treu zu sein mit dem, was Gott uns gegeben hat, dann werden wir Narren. Du hast auch noch eine andere Wahl. Du kannst sagen, nein, das reicht mir nicht aus, ich möchte hinzufügen. Dann dreimal darfst du raten, dann wirst du auch ein Narr. Jetzt musst du dich entscheiden. Entweder bist du ein Narr oder du bist ein Narr. Entweder bist du ein Narr um Christi willen oder du bist ein Narr in Gottes Augen. Wenn du nämlich hinzufügst zum Evangelium, wirst du zum Narren in Gottes Augen. Wenn du dich auf Christus allein und seine Offenbarung verlässt, wirst du zum Narren aus der Sicht der Welt, um Christi willen. Und das ist die Entscheidung, die jeder von uns treffen muss, die auch jede Generation neu treffen muss. Eine grundsätzliche Entscheidung, die immer wieder auch in der Kirchengeschichte vorgekommen ist. Verlassen wir uns alleine auf das, was Gott geoffenbart hat, alleine, nicht darüber hinaus, nichts hinzufügen, oder gehen wir darüber hinaus? Haben wir bessere eigene Ideen. Und genau das war das Problem in Korinth. Wir treffen eine Entscheidung, das ist die Wahl. Wollen wir die Schrift, wollen wir die Bibel hochhalten und damit nur ausschließlich Gottes geoffenbartes Wort, oder wollen wir hinzufügen? Denken wir, die Bibel ist zu alt, zu verstaubt, zu traditionell. Es passt nicht in unsere Zeit. So kann man heute gar nicht mehr leben. Und. Ihr kennt die ganzen Argumente. Und das ist alles wahre Torheit. Diese Leute, die sich so schlau vorkommen, das sind genau die eigentlich Toren sind. Das sind eigentlich die wahren Narren dieser Welt. Weil sie nicht verstehen, was Gott geoffenbart hat. Weil sie nicht verstehen, wie das Leben funktioniert. Gott hat es geschaffen. Gott, was willst du denn Gott korrigieren? Er hat alles, er weiß doch, was er geschaffen hat. Er weiß doch, wie das Leben funktioniert. Also er ist der Schöpfer. Wer sollte es denn sonst wissen? Und wenn wir so dumm sind und so töricht sind und denken, wir können hier etwas hinzufügen. Unsere Weisheit, wir sind schlauer als Gott. Ja, wir sind schlauer als der Schöpfer. Dann sind wir echt Narren, dann sind wir wirklich Toren. Dann sind wir wirklich dumm, wenn wir das denken. Daher ist das Thema, wie gesagt, Christen und andere Narren. Und wir werden uns drei Aspekte anschauen. In 1. Korinther Kapitel 4, die Verse 6 bis 13. Ich möchte das erstmal zusammen lesen. Hier heißt es, das aber, meine Brüder, habe ich auf mich und Apollos bezogen, um euretwillen, damit ihr an uns lernt, in eurem Denken nicht über das hinauszugehen, was geschrieben steht, damit ihr euch nicht für den einen auf Kosten des anderen aufbläht. denn wer gibt dir den Vorzug? Und was besitzt du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich, als ob du es nicht empfangen hättest? Ihr seid schon satt geworden, ihr seid schon reich geworden, ihr seid ohne uns zur Herrschaft gelangt. Oh, dass ihr doch wirklich zur Herrschaft gelangt wärt, damit auch wir mit euch herrschen könnten. Es scheint mir nämlich, dass Gott uns Apostel als die Letzten hingestellt, gleichsam zum Tod bestimmt, denn wir sind der Welt ein Schauspiel geworden, sowohl Engeln als auch Menschen. Wir sind Narren um des Christus willen. Ihr aber seid klug in Christus, wir schwach. Ihr aber stark, ihr in Ehren, wir verachtet. Bis zu dieser Stunde leiden wir Hunger und Durst und Blöße, werden geschlagen und haben keine Bleibe und arbeiten mühsam mit unseren eigenen Händen. Wenn wir geschmäht werden, segnen wir. Wenn wir Verfolgung leiden, halten wir Stand. Wenn wir gelästert werden, spenden wir Trost. Zum Kehricht der Welt sind wir geworden, zum Abschaum aller bis jetzt. Und Paulus ist hier sehr sarkastisch. Er sagt, guck mal, wir sind der Kehricht der Welt. Wir sind der Abschaum der Welt. Wir werden verfolgt und geschlagen. Was denkt ihr eigentlich, wer ihr seid, ihr Korinther? Glaubt ihr, ihr könnt jetzt einfach so die Könige sein und regieren und herrschen und bequemes Leben haben und wir, die Apostel, die Überbringer dieser Offenbarung, da stimmt irgendwas nicht. Ihr seid irgendwie zu weltlich, deshalb geht's euch so gut. Ihr passt euch zu sehr an. Das ist die Kritik hier. Aber wir wollen uns drei Aspekte anschauen. Erstens die Wahl, das ist Vers 6. Und weiter werden wir heute auch nicht kommen. Die Wahl, Vers 6. Und zweitens, die anderen Narren, das ist Vers 7 bis 8, das werden wir beim nächsten Mal betrachten, Vers 7 und 8, die anderen Narren. Und drittens, die Narren um Christi willen, das ist Vers 9 bis 13. Es ist ganz einfach, wir haben die Wahl zwischen den anderen Narren und den Narren um Christi willen. Vers 6, die Wahl, Vers 7 und 8, die anderen Narren und Vers 9 bis 13, die Narren um Christi willen. Gesagt, wir werden uns heute den ersten Aspekt anschauen. Und ich möchte das tun, weil wir intensiv über jeden Punkt nachdenken wollen, was wirklich die Auswirkungen sind für dein Leben. Wir müssen verstehen, worin besteht die Wahl. Entscheide dich, auf wen du vertraust. Vertraust du allein auf die Schrift, was auch die Reformatoren gesagt haben, sola scriptura, darüber werden wir noch mehr hören in unserem Reformationsseminar, ich will da Dieter jetzt nicht alles vorwegnehmen, aber das ist genau dieses Prinzip. Alleine die Schrift ist die Autorität oder irgendetwas anderes dazufügen. Torheit in Gottes Augen ist immer dann, wenn wir zur Schrift hinzufügen oder auch wegnehmen. Ja, aber meistens ist es hinzufügen. Wir nehmen irgendwas weg, was uns nicht passt und fügen dann irgendwas anderes ein. Menschliche Idee. Ach, das hat Gott nicht wirklich so gemeint. Er hat nicht wirklich gesagt, dass Frauen nicht predigen sollen. Das passt nicht in unsere Zeit. Lasst uns auch Frauen predigen lassen. Und dann fügen wir hinzu. Seht ihr, wie schnell das geht? In unserer heutigen Gesellschaft? Das geht ganz schnell. Auch Gleichberechtigung und bla bla bla. All diese Sachen. Wir sagen, Torheit ist das. Nichts anderes. Die Bibel sagt es deutlich. Die Leitung der Gemeinde ist Männern übergeben. Punkt. Okay? Und das reicht. Gott sagt es, ich ordne mich unter. Und ich denke, ja, du kannst gut reden, du bist ein Mann. Ja, okay. Es gibt andere Dinge, die sind für mich nicht sehr angenehm. Ja, es gibt, für jeden gibt es Dinge, die für uns weniger angenehm sind, um es sie zu akzeptieren. Und wir ordnen uns trotzdem unter. Bist du bereit? Triff die Wahl. Nun, wie erkennt man einen Narren? Das ist ganz einfach. Ihr gebt ihm die Wahl zwischen einem Apfel und einem Goldbarren. Und wenn er den Apfel wählt, dann ist es ein Tor. Und das ist genau das, was wir tun, wenn wir Christen sind. Und wir entscheiden uns dafür, für unsere geistlichen Probleme lieber zum Psychiater zu gehen, zu dem Mann, der menschliche Weisheit so oft uns zu geben hat. Wir nehmen Hülsen anstatt himmlisches Brot. Wir nehmen einen Apfel anstatt Gold. Wir entscheiden uns verkehrt. Wir entscheiden uns für die Weisheit der Welt und werden am Ende die Betrogenen sein. Und deshalb fordert Paulus hier auf, guckt euch das nochmal an in Vers 6. Er sagt hier, das aber, meine Brüder, habe ich auf mich und Apollos bezogen, um euretwillen, damit ihr an uns lernt, in eurem Denken nicht über das hinauszugehen, was geschrieben steht, damit ihr euch nicht für den einen auf Kosten des anderen aufbläht. Vers 6. Nun beginnt Paulus zu erklären, warum er all diese Vergleiche gemacht hat. Wir erinnern uns vielleicht die Vergleiche, die er gemacht hat. Er hat Analogien benutzt, um sich und Apollos darzustellen. Als Bauern, ja, die ein Feld bearbeiten. Als Diener, als Arbeiter, als einfache Leute. Er hat eigentlich gesagt, ihr Korinther, wir sind keine Superstars. Ihr müsst uns nicht verehren, wir sind nur Diener. Wir sind Knechte. Wir sind eigentlich Diener um euretwillen, um euch zu dienen. Jeder ist ein Diener, aber wir sind nicht Diener, die von euch beurteilt werden, sondern nur der Herr beurteilt uns. Wir sind Sklaven. Wir dienen unserem Herrn. Verehrt uns nicht. Apollos und ich, wir sind nur Diener. Und er sagt hier, das habe ich auf uns bezogen. Aus dem Griechischen ein sehr spezielles Verb, das man so viel wie umgeformt übersetzen müsste. Also eigentlich eine Anspielung, eine Analogie, ein Bild. Ich habe Bilder verwendet, damit ihr an uns lernt, was es heißt, wahre Diener Christi zu sein. Wahre Diener Christi sind keine Superstars. Die sind nicht beliebt. Die sind nicht umjubelt. Wir kriegen keinen Applaus für das, was wir predigen. Und so könnt ihr jeden von diesen Fernseh-Evangelisten angucken, die Leute haben, Tausende, die ihnen zujubeln. Das sind Scharlatane. Das kann nicht sein. Wenn sie wirklich das Wort predigen würden, so wie es da steht, würde sich ein Stadion von 250.000 Leuten sofort entleeren. Es ist nicht beliebt. Warum? Nun, wir reden über Sünde. Wir verkündigen allen, dass jeder ein Sünder ist, dass er von Gott in die ewige Hölle kommen wird, wenn er nicht Buße tut, wenn er nicht gehorsam lebt, wenn er nicht Jesus nachfolgt. Das ist keine Botschaft, die man gerne hört. Und das kommt nicht gut an. Und das kommt nicht nur heute nicht gut an. Das kam nie gut an. Okay? Kam nie gut an. In keiner Zeit. Offenbar auch nicht in Korinth. Weil sonst hätten sich die Korinther nicht so angepasst und versucht, so ein bisschen weltlich zu sein, um nicht zu sehr aufzufallen. Nun, ich habe diese Bilder auf mich umgeformt, angepasst, angewandt, damit ihr an uns lernt. An unserem Beispiel sollten die Korinther lernen, was es heißt, ein Diener zu sein. Sollten die Korinther lernen eben, was es heißt, nur Christus zentriert zu sein in seinem Denken. Das macht Paulus ja schon ständig deutlich, als er zum Beispiel in Kapitel 2 sagt, ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen als nur Jesus Christus und zwar als gekreuzigt. Also er war immer fokussiert, einfach das Evangelium zu verkündigen. Für ihn gab es nichts anderes, keine andere Weisheit. Er sagt auch, Apollos und er im selben Team spielen. Wir haben das in Kapitel 3, Vers 8 gesehen, wo er sagt, der aber, welcher pflanzt und der, welcher begießt, das sind eben diese Anspielungen, der eine pflanzt, der andere begießt auf dem Feld. Der eine ist der Apollos, der Paulus, der gepflanzt hat und der Apollos, der begießt. Aber wir sind beide eins. Wir arbeiten beide für denselben Chef. Wir sind nicht gegeneinander. Es gibt keinen Wettkampf zwischen uns. Eben kein Rhetorik-Wettkampf, kein Poetry-Slam zwischen uns beiden. Gibt es nicht. Und deshalb hört auf, den einen gegenüber den anderen zu verehren und euch darüber zu streiten. Das ist weltliches Denken. Dieser Starkult, dieser Menschenkult, das kommt aus der Welt. Das ist weltliche Weisheit. Das haben wir euch nicht beigebracht. Und so sollen sie lernen, in eurem Denken nicht über das hinauszugehen, was geschrieben steht. Hier in eurem Denken ist eine Textvariante, das ist eigentlich nicht drin im Originaltext, der Satz hier ist wörtlich, damit ihr an uns lernt, nicht über das Geschriebene hinaus. Das ist ein bisschen seltsam, wenn man das im Deutschen hört. Nun, ihr müsst euch vorstellen, Paulus spricht hier mit den Korinthern über den Brief. Ihr müsst euch das vorstellen wie ein Telefongespräch, ihr hört nur, was Paulus sagt, ihr hört aber nicht, was die Korinther gesagt haben. Also Paulus, er erwähnt gewisse Dinge, die Korinther genau wussten, was er meint, weil er war ja 1,5 Jahre bei ihnen. Aber wir müssen das so ein bisschen rekonstruieren. Deshalb gibt es hier verschiedene Ansichten, was das bedeutet, das Geschriebene oder über das Geschriebene hinauszugehen. Manche haben gedacht, das ist eine Art Spruch, bleibt innerhalb der Spielregeln. Andere sagen, es bezieht sich auf den ganzen Korintherbrief. Andere sagen, es ist die Fleischlichkeit der Korinther. Aber all diese Argumente sind etwas an den Haaren herbeigezogen. Das Einfachste und das Logischste scheint es zu sein, dass Paulus auf die Lehre der Schrift, vor allem auf seine alttestamentlichen Zitate eingeht. Nämlich diese Einleitung, das Geschriebene, er verwendet immer diese Verbform, was geschrieben wurde, um ein Zitat aus dem Alten Testament einzuleiten. Und jetzt natürlich die Frage, das ist jetzt ein Motto, das Paulus sagt. Erinnert ihr euch nicht über das Geschriebene hinaus? War immer mein Motto, habe ich euch immer gesagt. So wie ich euch zum Beispiel oft sage, Wiederholung ist der Schlüssel zum Lernen. Ja, ihr kennt das schon so ein Mantra, so ein Motto. Und das war wahrscheinlich auch so ein Motto bei Paulus, so ein Maxim, er hat gesagt, denkt daran, nicht über das Geschriebene hinaus. Und das hat er wahrscheinlich schon da gemerkt, als er in Korinth war, dass diese Leute dazu neigen, weil sie eben diese Kultur hatten, so ein bisschen eben, ja, lieber nicht so einfach, Paulus, wir sind ja alles gebildete Leute, wir sind Griechen, ja, wir wollen das ein bisschen modifizieren. Und er sagt, nein, nicht über das Geschriebene hinaus. Geht nicht über das hinaus, was die Schrift sagt. Und er sagt hier im Prinzip, ihr verehrt uns auf eine Art und Weise, wie es die Schrift klar und deutlich verbietet. Ihr verehrt menschliche Weisheit, menschliche Lehrer, auf eine Art und Weise, wie es die Schrift verbietet. Und hier natürlich das Alte Testament. Bis zu dem Zeitpunkt war das Neue Testament noch nicht fertig geschrieben. Es ist sozusagen das Motto seit Kapitel 1, Vers 10. Guckt euch das mal an. Paulus fängt an und sagt in Kapitel 1, Vers 10, ich ermahne euch, Brüder, Kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig seid und keine Spaltungen unter euch zulässt, sondern zusammenhaltet in derselben Gesinnung und Überzeugung. Wie geht das? Nun, das geht ganz einfach. Jeder von uns ordnet sich dem unter, was Gott sagt. Nicht mehr, nicht weniger. Dann haben wir Einheit. Sobald wir anfangen, über irgendwelche Vorlieben, Geschmäcker, Gewissensfragen, was auch immer zu streiten, haben wir Uneinheit. Aber dann gehen wir über die Schrift hinaus. Und das ist das Problem, was Paulus hier anspricht. Das Maxim könnte man auch als sola scriptura bezeichnen. Allein die Schrift. Nun, was waren denn die Lehren, die Paulus präsentiert hat bis zu dem Zeitpunkt? Das waren die alttestamentlichen Zitate, die wir immer wieder gesehen haben. Paulus hat seine Argumente immer wieder aus dem Alten Testament zitiert. Und zwar so, wie sie in ihrem Zusammenhang waren. Wir haben das auch gesehen. Er hat zum Beispiel aus Hiob zitiert, er hat aus den Psalmen zitiert. Und es war immer, er hat immer den Zusammenhang der jeweiligen Bibelstelle berücksichtigt. Wir haben das zusammen angeschaut. Aber das wird heute auch gemacht. Es gibt Leute, die berufen sich dann auf die Bibel. Ich habe neulich mit jemandem ein Gespräch gehabt, wo es eben darum ging, dass der Geist doch auch zu uns spricht direkt. Und er sagt, weißt du, ihr seid eben so Wortmenschen, ja, ihr seid immer auf den Buchstaben. Und das heißt doch, der Buchstabe tötet und der Geist macht lebendig. Und ich habe gedacht, oh nein. Ja. Weil dieser Vers, der findet ihr tatsächlich in der Bibel, 2. Korinther 3, Vers 6. Aber der Zusammenhang ist ganz ein anderer. Paulus spricht vom Buchstaben, nicht von der Schrift, sondern von dem Gesetz Mose, von dem mosaischen Gesetz, das tatsächlich dafür da war, sozusagen uns zu töten, uns zu verurteilen. Und der Geist ist da in dem Zusammenhang der neue Bund, dass Gott uns seinen Geist gibt und der macht lebendig. Es hat überhaupt nichts zu tun mit der Bibel, mit der Offenbarung durch die Schrift. Also wir müssen den Zusammenhang beachten. Und so gibt es Leute, die dann irgendwelche Verse zitieren, und Paulus tat das nicht. Seine alttestamentlichen Zitate waren immer auch, haben immer auch den Kontext der jeweiligen Stellen in Jesaja oder in Jeremia oder eben in Hiob berücksichtigt. Was war die Lehre, die Paulus präsentierte? Nun lasst uns noch mal ein bisschen zurückgehen hier. Er sagt zum Beispiel in Kapitel 1, Vers 19, zitierte er aus der Schrift, denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen, die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen. In Kapitel 1, Vers 31 sagt er, damit wie geschrieben steht, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Es geht also darum, dass Gott menschliche Weisheit verwirft und dass wir uns nur alleine in Gott rühmen können. Das heißt, unsere Gewissheit, unsere Sicherheit in der Schrift, in dem, was Gott geoffenbart hat. Auch Kapitel 2, Vers 9 heißt es, was geschrieben steht, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört und keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott dem bereitet hat, ihn lieben. Kein Mensch kann Gottes Weisheit durch Nachforschen erkennen. Gott muss es ihm offenbaren. Also ihr seht, Paulus nimmt das Alte Testament, die Schrift, und zeigt ihn auf, das ist das, was ich euch verkündigt habe, nichts anderes bleibt bei dem, was geschrieben wurde. Geht nicht über das Geschriebene hinaus. Dasselbe dann auch in Kapitel 2, Vers 16, wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn belehre, oder auch in Kapitel 3, 19 bis 20. Er fängt die Weisen in ihre List und der Herr kennt die Gedanken der Weisen, dass sie nichtig sind. Es ist eine Verurteilung der menschlichen Weisheit, der menschlichen Erkenntnis, die der Mensch sich selber erarbeitet in seinem sündigen Zustand, kann er Gott nicht erkennen. Und deshalb geht nicht darüber hinaus, über das, was die Schrift sagt, ist die Ermahnung hier im Kapitel 4, Vers 6. In eurer un- oder nicht schriftgemäßen Verehrung von Menschen tut ihr genau das. Dass nicht der eine, hier heißt es in Vers 6, sich für den einen auf Kosten des anderen aufbläht, wörtlich. Der eine hier ist Paulus. Weil ich mich so sehr, Paulus, ich gehöre zu Paulus. Ich wurde von Sam getauft. Oh, ich von Dieter. Ich bin besser, Sam. Nein, Dieter. Ja? Genau so war der Streit. Genau so könnt ihr euch das vorstellen. Ich bin bei Pascal im Hauskreis. Ich bei Dieter. Ja? Und so weiter. Ja, das ist Streiterei. Menschliche Weisheit, Selbstgeltungsdrang, all diese Sachen. Und Paulus sagt hier, ihr bläht euch auf. Ja, dieses Aufblustern. Das war ein Wortspiel, weil das Wort Fusio auch mit, also das Wort Pneumatikos, also geistlich, sie hielten sich für geistlich, ist verwandt mit Wind. Und das Fusio auch geht darum, dass ich mich mit Wind aufblähe. Also er sagt im Prinzip, ihr seid nicht geistlich, sondern ihr macht nur viel Wind. Ja, das ist einfach so ein Wortspiel hier. Ihr bläht euch auf, ihr hält euch für etwas Besseres durch eure selbstgestrickte Weisheit. So wie gesagt, wie wollen wir das jetzt anwenden? Und dazu möchte ich jetzt noch kommen, zum Ende. Ihr versteht das. Wir verlassen uns alleine auf das, was das Wort Gottes sagt. Und wir denken vielleicht, ja, das ist ja klar. Also wir haben ja solche Streitereien nicht unter uns, dass ich mich jetzt zu Paulus oder eben zu Dieter oder zu Sam zähle und dann streite mit anderen. Es mag sein, dass wir das nicht haben bei uns. Aber es gibt andere Formen. Und ich möchte euch zu dem Zweck vier Kategorien vorstellen, die es gibt in der Christenheit, die für mich so ein bisschen typisch sind. Es sind mehr so Typen. Vielleicht finden wir uns in mehreren Kategorien wieder mit unseren Neigungen. Aber vier möchte ich euch vorstellen, wo wir alle in der Gefahr stehen, über die Schrift hinauszugehen. Ich habe das von Anfang an geschätzt, als ich hier in die Bibelgemeinde kam, und das ist jetzt schon ein bisschen länger her, das war im Jahre 2003, dass ich gemerkt habe, dass die Leute hier die Schrift und nur die Schrift auslegen und auch nur da Gebote verkündigen, wo die Schrift etwas sagt. Ja, es wurde nicht jemand verurteilt, weil er Blutwurst isst, ja, Wilhelm zum Beispiel. Oder weil er zu Hause mal ein Bierchen trinkt. Oder weil der Rock vielleicht nicht so lang war wie, was weiß ich. Ja? Es gibt keine solchen Regeln. Man geht nicht über die Schrift hinaus, sondern man bleibt bei dem, was die Bibel sagt. Das habe ich schon immer geschätzt hier. Und möchte, dass es auch weiterhin so ist. Und deshalb, ich gebe euch diese vier Kategorien und dann gibt es noch eine fünfte, in der wir hoffentlich dann landen. Die erste nenne ich die Kleriker. Die Kleriker, K-L-E-R-I-K-E-R, Kleriker. Das kommt von Kleros, eigentlich ursprünglich Losanteil oder Erbteil, wurde später in der katholischen Kirche zu einem Begriff für einen gehobenen Geistlichen, einen Kleriker. Das sind Leute, die zusätzliche Strukturen mögen. Traditionen, vielleicht eben Bischöfe, Gesetze oder nur bestimmte Autoren lesen. Ja, ich bitte euch wirklich, die MacArthur Studienbibel, nur der obere Teil ist inspiriert, nicht der untere. Okay? Also, was MacArthur sagt, ist sicher sehr gut, aber es ist nicht inspiriert. Wir folgen nicht bestimmten Leuten, nur bestimmten Autoren. Wir haben nicht Calvin in unser Herz eingeladen, wir sind nicht auf Luther getauft, sondern wir sind auf Christus allein getauft. Wir folgen auch Christus allein nach. Und deshalb sage ich euch auch immer, wenn wir hier vorne etwas predigen, ich oder Dieter oder Daniel, ihr folgt nicht mir nach, sondern ihr folgt Christus nach. Und deshalb müsst ihr alles mit der Schrift prüfen. Das, was ich sage, auch stimmt mit der Schrift. Und das ist wichtig. Die Kleriker, das ist die, die in der Gefahr stehen, über die Schrift hinauszugehen in der Ehre. Und das waren die Korinther so. Die waren so ein bisschen die ersten Kleriker. Ja, wir haben jetzt hier den Bischof Paulus, ja, und den Kardinal Apollos, wie auch immer, weiß nicht genau. Einfach so diese Verehrung, ja. Das ist die Person, und ja, dem hang ich jetzt an und so. Hör nur, was der Paulus sagt und so weiter. Das ist die erste Gefahr. Jetzt gibt's aber die zweite Möglichkeit, wie wir über die Schrift hinausgehen können. Und die nenne ich die Liberalen. Okay? Hier haben wir die Betonung auf die christliche Freiheit. Das sind die Leute, die dann Galater 5,13 zitieren und sagen, wir sind zur Freiheit berufen. Wir sind zur Freiheit berufen. Und damit meinen sie, alles ist Gnade. Und ja, wir können ja auch weiter sündigen und so, das ist egal, weil wir sind ja aus Gnade errettet, wir brauchen keine Werke tun, um gerettet zu werden. Also es ist ja nicht schlimm, wenn ich noch hier ein bisschen und da ein bisschen, so ein bisschen. Ich habe ja die Freiheit, ja. Aber in Galater 5,13 macht Paulus eine Ergänzung. Er sagt, ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder, nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch. Das heißt, hey, ihr müsst euch trotzdem zusammenreißen, ihr seid jetzt frei, Und diese Freiheit ist übrigens vom Gesetz Mose, da im Kontext von Galater 5, ist die Freiheit vom Gesetz Mose, das uns verurteilt. Ihr habt jetzt den Heiligen Geist in euch. Ihr habt jetzt die Freiheit zu gehorchen. Christliche Freiheit bedeutet nicht einfach alles zu tun, wozu ich gerade Lust habe. Und alles ist erlaubt, war offenbar auch ein Slogan der Korinther. In Kapitel 6, Vers 12 finden wir den und auch in Kapitel 10, 23. Aber Paulus ergänzt dann, alles ist erlaubt, aber es ist nicht alles nützlich. Alles ist erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Alles ist erlaubt, aber nicht alles erbaut. Das sind drei gute Prinzipien hier. Ja, in Kapitel 6, 12 und dann 10, Vers 23. Alles ist erlaubt, aber es ist nicht alles nützlich, es dient nicht alles. Es gibt vielleicht Dinge, die unnötig sind, die solltest du vielleicht lassen. Alles ist erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Ja auch. Du mal ab und zu ein Gläschen Wein trinkst, kein Problem. Wenn du aber abhängig wirst, dann beherrschst du dich. Das ist ein Problem, das ist Sünde. Oder nicht alles ist erlaubt, aber nicht alles erbaut. Es ist nicht alles hilfreich für andere Geschwister. Wenn du deine Freiheiten vor anderen einfach so auslebst, kann es sein, dass du andere Gewissen verletzt. Es ist nicht alles, dient nicht alles zu erbauen. Und so sehen wir, dass die Liberalen lernen müssen, nicht über die Schrift hinauszugehen, wenn es darum geht, ihre Freiheit auszuleben. Dritte Kategorie. Die nenne ich die Sicheren. Die Sicheren. Es ist so ein bisschen das Gegenteil von den Liberalen. Die haben zu viel Betonung auf dem Gesetz. Ja, hier geht es dann um Regeln. Insbesondere Gesetze, die nicht in der Bibel stehen. Ja, sichere sind meistens von Furcht getrieben. Es geht darum, wir wollen ein bestimmtes Gebot ja nicht übertreten und deshalb bauen wir noch einen Zaun drum und noch eine Mauer drum und noch eine Alarmanlage obendrauf. Ja, genau, es ist Alkohol. Ja, wir wollen nicht betrunken sein. Das ist die Bibel. Also wir verbieten Alkohol gleich sofort. Ja, das ist überhaupt Sünde. Ja, und dann sind wir gleich irgendwie so über eine Mauer drum. Ja, oder andere Freiheiten. Das sind die sicheren. Das ist eine Furcht dahinter. Sicherheitsdenken. Und es gibt viele Bereiche, auch in der heutigen Zeit, Musik, ich gehe nicht ins Kino, solche Sachen. Big deal. Gott interessiert das nicht, ob du jetzt ins Kino gehst oder nicht. Kommt darauf an, was du dir anguckst. Ja? Oder was auch immer. Wir haben kein Schlagzeug bei uns in der Gemeinde und so weiter und so fort. Wir gehen drüber hinaus, über die Schrift, in unseren Regeln. Wir müssen aufpassen, welche Regeln befolgst du? Welche Regeln befolge ich in meinem Leben? Ist es wirklich das, was die Bibel sagt? Oder sind es Dinge, die ich mir selber zusammengestrickt habe in eigener Weisheit. Ich denke, ich bin besonders fromm, wenn ich dies und jenes nicht tue oder tue. Lasst uns vorsichtig sein. Das sind diejenigen auch, die in 1. Korinther 8, das ist so spannend, wir finden die Person alle hier im 1. Korintherbrief, 1. Korinther 8, da geht es dann um Gesetzlichkeit, da sagt Paulus, Speise bringt dich nicht näher zu Gott. Wenn du auf bestimmte Speisen verzichtest, Gott interessiert das nicht so sehr, was du genau isst. Ja, ich meine, du solltest schon ein bisschen auf deine Gesundheit achten, natürlich. Es ist schon okay. Aber es bringt dich nicht, es macht dich nicht geistlicher, wenn du bestimmte Speisen meidest, muss er da die Korinther immer. Und so ist es auch heute. Lass uns keine Regeln erfinden. Das ist die dritte Kategorie. Nummer 4 nenne ich die emotional. Ja, das sind die Emotionalen. Das sind die, die die Betonung auf die Erlebnisse und die Gefühle setzen. Hier geht es darum, dass sie sich von ihren Gefühlen und Erlebnissen leiten lassen. Anstatt von Prinzipien der Schrift. Und wir denken jetzt vielleicht sofort, ah ja, natürlich, die Charismatiker, ja. Nein, Moment. Moment. Wir können auch so leben, nach unseren Gefühlen. Wir müssen vorsichtig sein, immer gleich zu urteilen. Ja, es stimmt, in den charismatischen Kreisen geschieht das, aber es gibt auch unter uns solche Ansichten, ja, die uns, wo wir uns nach unseren Gefühlen leiten lassen. Zum Beispiel gibt es Leute, auch in konservativen Kreisen, weiß davon, die sagen, Bibel lesen ist nur dann gewinnbringend, wenn du wirklich dich danach fühlst, wenn du Lust hast drauf. Oder beten, dasselbe. Ja. Nur wenn ich mich danach fühle, dann bete ich, weil sonst kommt es ja nicht von Herzen. Wir müssen sehr aufpassen, diesen Ideen. Weil Gefühle sind kein Maßstab für Wahrheit, die sollen uns nicht leiten und kontrollieren. Und wir haben auch noch ein Fleisch, gegen das wir kämpfen. Ihr werdet nie richtig wirklich Lust haben, erstmal die Bibel zu lesen, sondern ihr müsst euch dazu entscheiden. Und dann werdet ihr die Freude an der Wahrheit finden. Aber ihr müsst erst nach der Wahrheit leben, nach dem Prinzip. Ihr entscheidet nicht nach Gefühlen. Also in uns steckt auch ein kleiner Charismatiker irgendwo manchmal. Ja, dass wir nach Gefühlen und Erfahrungen gehen. Oder natürlich, klar, eben diese klassischen Beispiele. Ich habe das erlebt und jenes erlebt. Ich habe eine echte Heilung erlebt. Und deshalb muss es wahr sein, dass die Gaben heute noch da sind und so weiter und so fort. Das sind dann die Erfahrungen, die dann einfach den Maßstab der Wahrheit werden. Und so gehen wir auch über die Schrift hinaus. Wir können aber auch Lebenserfahrungen nehmen und sagen, ja, ich habe das und das erlebt, für mich funktioniert dies und jenes und deshalb muss es wahr sein. Moment, prüfe das erstmal mit der Schrift. Ist es wirklich biblisch oder ist es einfach nur praktisch für dich jetzt gerade in deinem Leben? Vorsicht. Also auch hier, die emotionalen, wir lassen uns von unseren Erfahrungen und Gefühlen leiten. Es ist besser, wir gehen zurück zur Schrift. Und so gab es auch welche unter den Korinthern. In Kapitel 12, Vers 2 lesen wir, dass sich einige früher fortreißen ließen zu den Götzen. Hier wird Ekstase beschrieben. Also sie hatten auch diese Neigung zu diesem gefühlsorientierten, ekstatischen Auslebung ihrer Religion. Und so gab es eigentlich diese ganzen Gruppen auch in der Gemeinde von Korinth. Die Frage ist jetzt, was tun wir? Was tun wir? Nun, es gibt noch eine fünfte Kategorie. Und die fünfte Kategorie, das sind die Narren. Die Narren um Christi willen. Ja, das hoffe ich, dass wir da sind, dass wir da ankommen letztlich. Dass wir mit unserer ganzen menschlichen Weisheit, mit unserem ganzen christlichen kulturellen Ballast und unserer ganzen christlichen Tradition, aber auch mit unseren eigenen Ideen, mit unserem Pragmatismus, mit unseren esoterischen, psychologischen und was weiß ich noch alles für Ideen, endlich Schluss machen und zu dem Punkt kommen, nur das Wort, das uns Christus offenbart und nichts anderes ist Weisheit. Wir stützen uns nur auf die Schrift, einfach nur die Schrift allein. Und dadurch werden wir zu Narren um Christi willen. Du hast die Wahl. Entweder wirst du ein Narr oder ein Narr. Entweder bist du ein Narr aus Gottes Sicht oder bist ein Narr aus der Sicht der Welt. Aber du musst dich entscheiden. Du wirst so oder so ein Narr sein. Finde dich damit ab. Es ist einfach so. Hier in dieser Welt ist dieses Spannungsfeld, wir leben darin. Und wenn wir über die Schrift hinausgehen, wenn wir Gesetze erfinden, Traditionen erfinden, nach unseren Gefühlen leben, nach unseren, was auch immer wir tun, welche Kategorie du auch immer fallen mögest, dann werden wir Spaltungen erleben in der Gemeinde. Und das ist die Gefahr, die Paulus hier anspricht, vor der er uns warnt, vor der er auch die Korinther warnen will. Und das ist auch die Warnung an dich und mich. Hör auf, über die Schrift hinauszugehen, in deine Erfahrung, in deine Freiheit, in deine Gesetzlichkeit, was auch immer es ist, was du tust. Und komm zurück zur einfachen Wahrheit. Weil sonst werden wir alle Spaltungspotenzial haben. Ja, wir werden uns zum Beispiel besser fühlen als jemand anderes, weil ich auf ein bestimmtes Nahrungsmittel verzichte. Oh, ich bin so geistlich. Und dann ergibt sich daraus vielleicht langsam eine Partei, diejenigen, die kein Schweinefleisch essen. Und so kann es schnell dazu kommen, dass es irgendwelche Streitereien gibt. Und das ist, ihr lacht jetzt vielleicht darüber, aber es gibt, die meisten Gemeindespaltungen heute sind nicht über theologische Fragen, sondern sind über ganz simple und einfache und banale Themen wie die Farbe des Teppichs. Darüber streiten sich Christen und gehen dann auseinander. Warum ist das so? Sie sind über die Schrift hinausgegangen. Was sagt die Schrift zu unserer Teppichfarbe? Nichts! Es ist egal, okay? Und so ist es mit vielen Themen. Mach, was du willst. Trink deinen Kaffee oder deinen Tee. Gott schreibt dir das nicht vor. Hab deine Freiheit, das ist okay. Aber geh nicht über die Schrift hinaus. Geh nicht über die Schrift hinaus. Und das ist das, was Paulus will, weil er uns vor Spaltungen bewahrt. Es ist genauso, wie Spaltungen entstehen. Wir wollen zurück zur Einheit und diese Einheit haben wir nur, wenn wir zusammen zum Wort kommen und uns dem Wort unterordnen und genau das denken und genau das tun, was Gott uns sagt. Amen. Amen. Lasst uns beten. Jesus Christus, wir danken dir, dass wir die Einheit im Glauben haben dürfen, die Einheit im Geist haben dürfen und jetzt auch die Einheit des Glaubens anstreben. Bewahre uns davor, dass wir über die Schrift hinausgehen, mit unseren Erfahrungen, mit eigenen Gesetzen, mit eigener Weisheit, mit eigenen Ideen, mit unserem eigenen Stil, mit unseren eigenen Geschmäckern, was auch immer es ist. Bewahre uns davor, Dinge zu tun, die dein Wort nicht sagt, oder uns besser zu fühlen, so wie das bei den Korinthern war, sich über einen anderen zu erheben, sich aufzublähen, weil man irgendwas tut, wovon man denkt, dass es geistlicher ist als bei anderen. Bewahre uns davor und führe uns in die Einheit des Glaubens. Dass wir das tun und nichts anderes tun, was dein Wort sagt. Dass wir das glauben und nichts anderes glauben, was dein Wort sagt. Und dass, wenn wir nach Weisheit suchen, wir nur allein in deinem Wort suchen. Danke, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass es allgenügsam ist und dass wir es nicht nötig haben, über die Schrift hinauszugehen, nach anderer Weisheit zu suchen, weil dein Wort alleine genügt. In Jesu Namen. Amen.